Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Soweit das Evangelium. Liebe Gemeinde, warum feiern wir jedes Jahr die Auferstehung von Jesus Christus? Zunächst, es ist ein historisches Ereignis. Das ist wichtig. Die Apostel, die Jünger, die Frauen, sie bezeugen und sagen alle das Gleiche: Wir haben Jesus gesehen. Er ist auferstanden und wir sind Augenzeugen dafür. Ihr könnt uns fragen. Aber nicht nur das, Paulus wird sagen, dass es wirklich passiert ist, das Grab ist leer, Jesus ist wirklich auferstanden. Und wenn er nicht körperlich, physisch auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Es muss eine historische Tatsache sein. Denn Paulus sagt auch: Ich will Jesus und ich will die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Der Auferstehung liegt eine geistliche Kraft, die unser ganzes Leben verändert. Und wie das geht, dazu haben wir das Beispiel der Maria aus Magdala, und wollen uns das heute anschauen. Die Maria, die war ganz unten, seelisch, körperlich kaputt. Sie war von einer Legion, also von einer Masse an Dämonen besessen. Sie hatte wirklich viel zu tragen, vermutlich war sie eine Prostituierte. Und als sie Jesus begegnet, verändert Jesus ihr Leben. Er heilt sie, sie folgt ihm nach, sie wird ein großer Fan von ihm. Und dann kommt der Tag, an dem Jesus stirbt. Und wieder ist sie unten. Und Maria erlebt drei Dinge. Das erste ist, sie ist verwirrt. Das zweite ist, sie wird verändert. Und das dritte ist, sie erhält einen Auftrag. Verwirrt sein. Maria versucht es mit Jesus. Er hat ihr ja geholfen. Sie hat gemerkt: Ich werde frei. Ich muss nicht in diesen alten Dingen bleiben. Aber nun ist Jesus gestorben. Und Maria macht sich auf die Suche nach Jesus, nach seinem Leichnam, und er ist weg. Sie ist verwirrt, sie ist verstört. Und sie hat so oft den Satz von Jesus gehört, ich werde sterben und auferstehen und es muss so sein. Und alle haben so genickt, ja, sicher. Die Jünger, Maria, auch verstanden haben sie es nicht. Und in den Evangelien wird berichtet, Jesus hat das häufig wiederholt. So wird es sein. Und er muss so oft davon gesprochen haben, dass sogar seine Gegner davon wissen. Denn seine Gegner, die haben Angst davor, dass irgendwann die Jünger behaupten, Jesus sei wieder auferstanden. Genau deshalb liegt dieser Stein da vor dem Grab. Der ist versiegelt, deswegen stehen da Soldaten. Weil die Leute Angst haben, dass das wirklich passieren könnte. Die Gegner wissen davon, dass Jesus das gesagt hatte. Maria ist verwirrt, sie weint. Sie sieht Jesus, erkennt ihn nicht. Und es überrascht auch nicht. Auch die anderen Jünger, denken wir an die Emmaus-Jünger, die waren sogar mit Jesus länger unterwegs, sie haben ihn nicht erkannt. Der Körper von Jesus war ein anderer. Es hat aber noch einen anderen Hintergrund, dass Maria Jesus nicht gleich am Grab erkennt, als sie dort sind. Denn sie hatte im Hinterkopf, jetzt ist alles vorbei. Die haben ja den Herrn weggenommen, alles aus. Sie kann nicht mal realisieren, dass da Engel sitzen. Und Engel zeigen ja immer an, da tut Gott gerade was Großartiges. Das passte in Marias Kopf nicht rein, in ihre Erwartungen von Gott. Jesus steht leibhaftig vor ihr und sie erkennt ihn nicht. Und das ist nicht nur ein Problem, was Maria hat, sondern das zeigt auf ein Problem, was wir alle Menschen haben. Paulus schreibt im Römerbrief, keiner fragt nach Gott. Damit will Paulus nicht sagen, dass wir Menschen ja an Gott interessiert wären. So. Wir sind irgendwie an göttlichen Sachen immer interessiert, aber Paulus sagt, niemand sucht den wahren Gott. Niemand. Wir Menschen, wir suchen Gott schon, aber unter einer Bedingung, nämlich dass den Gott, den wir suchen und finden wollen, dass der unseren Wünschen und Erwartungen auch bitte entspricht. Ein Gott, der uns auch bitte nicht in Frage stellt. Wir sollen bitte so bleiben, wie wir sind. Ein Gott suchen wir, den wir kontrollieren können, einpacken können. Was Maria sich immer vorgestellt hat, es passt nicht dazu, wer Jesus jetzt ist. Sie muss lernen, ihre Kategorien aufgeben. Und wir lernen dort eins, Glaube ist ein Geschenk. An Jesus zu glauben, ist nicht etwas, was ich produzieren oder machen kann. Es ist Gnade. Und vielleicht kennst du den Gedanken, mein Glaube ist so unvollkommen. Da ist ein Zweifel und da ist noch ein Zweifel. Mein Glaube ist so unrein, ich werde niemals gerettet. Will ich dir folgendes Beispiel, das habe ich bei Timothy Keller, amerikanischem Prediger, gefunden, sagen. Er sagt, die Bibel lehrt uns, dass Glaube ist wie eine Windschutzscheibe. Eine Windschutzscheibe, die du so im Auto drin hast, wo du fährst. Glaube und eine Windschutzscheibe, da schaust du die ja nie an. Also egal wie schmutzig die ist, im besten Falle kannst du noch irgendwie durchschauen. Wir haben heute früh Leute erzählt, heute früh war es so kalt, dass die sozusagen freikratzen mussten. Dass die Autoscheibe, konnten gar nicht durchgucken. Aber du brauchst zumindest irgendeine Ecke, es muss ein bisschen so sauber sein, dass du gerade noch die Straße sehen kannst. Wie groß muss mein Glaube sein? Gerade so groß, dass ich noch das Evangelium sehe. Was ist das Evangelium? Dass man nichts dazu tun kann, um mir ein Leben mit Gott, um mir Erlösung zu verdienen. Ich muss nicht mal genug Glauben oder richtigen Glauben aufbringen, genauso für, dass du sagen kannst, Herr, also viel ist es nicht, aber ich schaue da durch, ich schaue auf dich, ich brauche deine Hilfe. Nach diesem Satz, den Jesus mal vorgebetet wurde, Herr, ich habe keinen Glauben, hilf meinem Unglauben, genauso viel brauchst du. Glaube durch die Windschutzscheibe hindurch. Auch wenn du in deinem Leben verwirrt bist und fragst, wo befinde ich mich gerade? Es ist schwierig, herausfordernd, ich verstehe Gott nicht mehr. Schau durch diese Windschutzscheibe auf Jesus hin. So geht es der Maria. Und bitte Jesus, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit und deine Schönheit. Kommen wir zu dem zweiten, zum Verändertwerden. Auferstehung, Auferstehungskraft verändert unser ganzes Leben. Wir packen es ja nicht mal den ersten Schritt auf Gott zuzumachen. Sondern Gott geht den ersten Schritt auf uns zu. Wie passiert das bei der Maria am Grab? Die ist irgendwie da, die ist so in ihren Dingen drin, die ist auch traurig, dass Jesus gestorben ist, weil sie ihn so lieb hat. Und dann ergreift Jesus die Initiative. So ganz seelsorgerlich fragt er sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Das ist so eine geniale Frage, die Jesus da stellt. Was suchst du eigentlich in deinem Leben? Wonach bist du mit deinem Herzen? Wo willst du hin? Was sind so die Wünsche, die du hast? Weißt du, manche Schüler so gerade so das Schuljahr zu überleben oder mal eine gescheite Ausbildung zu bekommen oder wenn ich jetzt endlich einen Freund habe oder wenn die Ehe funktioniert. Was suchst du? Und die Maria versteht es immer noch nicht. Und dann sagt Jesus: Maria. Er nennt sie beim Namen. Und da gehen ihr die Augen auf. Dort, wo Gott uns persönlich anredet, wo es nicht allgemein um Auferstehung geht, ah, da gibt es einen Gott, sondern wenn er zu uns spricht, du bist gerettet, du bist erlöst, dann wird alles anders. Wenn er dich mit Namen anspricht, Maria, Elise, Hagen, Arndt, was auch immer, wie du heißt, und Jesus öffnet uns die Augen, dass wir blind für ihn sind. Und dafür musst du nichts tun oder richtig machen. Es ist alles Gnade. Gnade, die unser Herz verändert. Und warum ist es gerade Maria, die Erste ist, die Jesus dem Auferstandenen begegnet? Hier ist mein Vorschlag. Weißt du, wo Maria herkommt? Aus Magdala. Das ist eine Stadt in Galiläa. Am Rand ist sehr wahrscheinlich, war dort moralisch schwierig, sage ich mal. Und es ist noch geschönt. Daher kommt diese Tradition, dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte war, sich verkauft hat für Geld. Die Maria wusste, was es heißt, Sünder zu sein. Die war von Dämonen besessen. Die war seelisch und körperlich am Ende. Die konnte nichts vorweisen. Die konnte nicht sagen und zu Jesus hinkommen: Ich bin hier moralisch, ne, und ich kann hier was auf meine Leistung bringen. Und dazu noch eine Frau in jener Zeit. Also wirklich, mehr Außenseiter geht eigentlich gar nicht. Und so erwählt Gott. So erwählt Gott. Solange du nicht sagst, du kannst jetzt sagen, naja, Prostituierte bin ich jetzt vielleicht nicht und so ganz schlimm sieht es in meinem Leben nicht aus. Solange du nicht erkennst, wie sündig du bist, die Maria weiß das, kannst du nicht benutzt werden von Gott. Es sind die Marias dieser Welt und die Menschen, die wissen, ich habe wirklich Dreck am Stecken. Die wird Gott gebrauchen. Der fragt nicht danach, was kannst du alles, wie könntest du dich jetzt mal einsetzen, sondern die ein zerbrochenes Herz haben vom Herrn und die erkennen, es ist alles Gnade und ich suche nur, mein Ein und Alles ist nur Jesus und was er für mich getan hat. Ich schaue durch die dreckige Windschutzscheibe meines Lebens auf ihn, auf Jesus. Und es kommt zum dritten, zum neuen Auftrag, denn dann geschieht etwas Interessantes. Jesus entgegnet ihr: Halt mich nicht fest. Das ist erstmal ein merkwürdiger Satz. Es gibt ja andere Stellen in den Auferstehungsberichten, wo sogar der Thomas, der zweifelt, der darf ja Jesus anfassen und berühren. Anfassen heißt hier übersetzt mit aller Kraft festhalten. Jesus hatte Maria aus dem Allerschlimmsten gerettet, ihr neues Leben gegeben. Er hatte ihre Dämonen ausgetrieben. Er hat sie aus ihrer geistlichen und emotionalen Hölle herausgerissen. Also Jesus war wirklich der große Held von Maria. Und sie war ihm nah und dann stirbt er am Kreuz und nun dachte Maria, ist alles aus. Und jetzt wieder oben, er lebt, Jesus lebt wirklich. Und natürlich will Maria ihn nie wieder loslassen. Und Jesus sagt der Maria: Ich weiß, dass du dich jetzt an mich festklammerst und es würde furchtbar sein, mich wieder zu verlieren. Aber du verstehst noch nicht. Ich werde zum Vater gehen müssen. Jesus wird noch in den Himmel erhoben werden, zur Rechten Gottes. Es geht um die Himmelfahrt hier. Und dann wirst du eine Gemeinschaft mit mir haben, die du dir nicht vorstellen kannst. Eines der größten Geschenke im Glauben ist diese intime Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist was ganz anderes, als was über Gott allgemein zu wissen. So das Glaubensbekenntnis nachsprechen zu können, das sind alles Wahrheiten und es ist gut. Aber erst durch den Heiligen Geist kennen wir Jesus persönlich, wer er ist. Und das wirst du an deinem Gebetsleben merken. Wenn du mit Jesus redest, ist es jemand, wo du mal hinkommst und denkst, naja, was, ob das sich überhaupt für mich interessiert oder wie unser Gespräch läuft. Jesus lebt noch heute. Deswegen können wir zu ihm sprechen, weil er lebendig ist. Meine Frage wäre, hast du schon mal innig mit ihm gebetet, ihn erlebt? Denn das ist Jesus, das hat er versprochen. Ich fahre in den Himmel und schenke euch den Heiligen Geist. Aus der Gnade, aus der Erlösung erleben wir die intimste Gemeinschaft mit Jesus. Und dann kann Maria gar nicht anders, als loszugehen von diesem Grab weg, als sie das verstanden hat und erzählt den Jüngern, ich habe Jesus gesehen. Er lebt, ich will davon Zeugnis geben. Wie schwer fällt uns das manchmal, von ihm zu erzählen? Deswegen brauchen wir das lebendige Evangelium und dann wird es nicht schwer fallen, von Jesus zu erzählen. Heute so nach einem fröhlichen Gottesdienst, wenn dich jemand fragt, wo warst du denn, wird dir hoffentlich so mit dem Strahlen auf dem Gesicht es ganz leicht fallen, zu sagen, oh, im Gottesdienst, Jesus lebt, ist alles neu, mein Leben ist verändert. Ich komme zum Schluss. Maria hat Jesus wirklich gesehen. Und wenn das passiert ist, dann kann ich selbst dem Tod ins Auge sehen. Ich kann mich meinem Versagen stellen. Ich muss mein Leben gut reden. Windschutzscheibe darf dreckig sein. Das ist kein Problem für Jesus. Es geht nicht darum, ob das Christentum relevant ist oder aufregend, ob es meine Bedürfnisse stillt. Die Frage ist, ist es wahr? Maria war eine Suchende, auf der Suche nach Jesus, hoch und runter. Sie hat geweint. Und dann hat sie ihren Jesus gefunden. Aber erst als er sie anspricht und sagt, Maria, nimm all deine Verwirrung, deine Zweifel, dein Glauben und schau nicht darauf, sondern schau auf Jesus. Und er wird dir dein Leben neu machen. Du darfst von Gnade leben, es wird dein Herz fröhlich machen und dann wirst du in Freude von ihm erzählen und anderen, dass mit Jesus es war. Er lebt. Der Herr ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Amen.